Wenn Sie über Bürokratie nachdenken, woran denken Sie dann?
Dann denke ich zuerst an Bürokratieabbau. Das ist, glaube ich, das geflügelte Wort der Stunde. Alle wollen das, keiner tut es.
Bürokratieabbau, das wollen gerade wohl wirklich alle. Die Bürokratie, die unzähligen Regelungen und langwierigen Abläufe, die komplizierten Antrags- und Genehmigungsverfahren und Steuererklärungen, die nerven. Und das alles oft noch wie vor 100 Jahren auf Papier. Mit unverständlichen Formularen, die in Aktenordnern gesammelt werden, gestempelt, gelocht und abgeheftet, abgezeichnet, weitergeleitet und eingelagert in endlosen Regalen. Bis da ein Haus gebaut wird oder eine Brücke, bis ein Windrad aufgerichtet oder ein Produkt zugelassen ist, da vergehen oft Jahre und Jahrzehnte mit Papierkrieg.
Dieses Monster Bürokratie, das muss gestoppt werden.
Wenn wir diese pauschalen Sätze sprechen, dass wir runter müssen mit der Bürokratie, gibt es ganz viel Kopfnicken auch zu Hause an den Bildschirmen.
Dann haben Sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Ein Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde. Ey Leute, wenn ich mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, dann können wir aufhören, dann können wir es lassen.
Bürokratie, das heißt so viel wie Herrschaft der Verwaltung. Sowas kann ja keiner wollen. Und die Empörung über die Bürokratie, die nutzen Populisten, wie Argentiniens Präsident Javier Milei oder Elon Musk, der ehemalige Berater von US-Präsident Trump. Sie lassen sich martialisch ablichten mit Kettensägen in der Hand, als wollten sie den Staat und seinen Regelungsdschungel einfach niedermähen.
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
Es ist schon auch historisch sehr, sehr selten, dass mit Mutwillen nicht etwa nur Regeln abgebaut werden, sondern auch das Fachwissen und die Sachkenntnis der öffentlichen Verwaltung nicht nur in Frage gestellt wird, sondern tatsächlich, Stichwort Kettensäge, mit Brachialgewalt abgebaut, um nicht zu sagen, zerstört werden soll.
Die Bürokratie, sie steht oft im Wege, aber ziemlich sicher brauchen wir sie auch. Während also heute Bürokratieabbau populär ist, sprechen wir darüber, woher sie eigentlich kommt und welchen Nutzen sie hat und welche Schwierigkeiten sie mit sich bringt. Das ist Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
Die klassische Aufgabe von Bürokratie ist ja, dass sie Gesetze ausführen.
Die Historikerin Ute Frevert ist das, Autorin ziemlich vieler wichtiger Bücher. Ihre Themen sind Sozial- und Alltagsgeschichte, zum Beispiel wie sich Gefühle historisch entwickelt haben. Sie war Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und ist heute Präsidentin der Max-Weber-Stiftung. Der war auch ein Bürokratieforscher. Und mit der Geschichte der Bürokratie kennt sich auch Ute Frevert aus.
Also der Gesetzgeber, das Parlament, macht Gesetze und die Bürokratie ist dafür da, die Verwaltung ist dafür da, diese Gesetze dann umzusetzen. Und insofern brauchen wir für jede Art von Gesetzgebungstätigkeit, und wir geben uns ja sehr, 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 sehr viele Gesetze, brauchen wir dann eben auch die entsprechenden Umsetzer.
Das Positive, was die Bürokratie als Organisation und als regelgebundene Verwaltung betrifft, das erfahren wir buchstäblich, wenn wir unseren Fuß vor die Tür setzen.
Das ist Wolfgang Seibel. Der kennt die Verwaltung wie wenig andere, denn er ist Verwaltungswissenschaftler, war Professor an der Uni Konstanz und hat dort unterrichtet. Geschichte und Gegenwart der Bürokratie.
Wir haben eine Infrastruktur in einem Land wie Deutschland, die gepflegt ist, die einigermaßen intakt ist. Im Großen und Ganzen können wir damit rechnen, dass das Wasser fließt, dass das Abwasser beseitigt wird, dass die Elektrizität funktioniert, dass, wenn es brennt, auch tatsächlich die Feuerwehr kommt. Wenn wir Opfer einer Straftat werden, dass es Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte gibt, die die Sache aufklären und notfalls vor Gericht bringen. All dies ist für uns so selbstverständlich, dass wir es im Alltag schon gar nicht mehr merken, wie ungewöhnlich und auch überhaupt nicht selbstverständlich das eigentlich ist. Und das ist die positive Seite einer Bürokratie, die in rechtsstaatliche und demokratische Strukturen eingebunden ist.
Ja, da haben Sie jetzt gleich eine ganze Reihe von Sachen aufgezählt, die uns die Bürokratie schenkt, würde ich jetzt mal sagen. Also die sind einfach da, weil es Bürokratie gibt, weil das Ganze verwaltet wird. Aber wie hat denn das eigentlich angefangen mit der Bürokratie? Also in Rom, in Ägypten, in Mesopotamien, irgendwann muss ja mal jemand auf die Idee gekommen sein, wir brauchen eine Verwaltung. Wofür brauchte man die?
Ja, das war vermutlich, muss man sagen, genau in den Bereichen, die ich eben kurz angesprochen habe. Also wenn man die klassische römische Ämterstruktur mal nimmt, mit der Trias von Prätor, Ädil, Quästor. Der Prätor war derjenige, der für Rechtssachen zuständig war, auch für die Gerichte, soweit es die gab. Der Ädil für die Straßen und für den Handel. Der Quästor für alles, was mit Finanzen zu tun hatte. So, das waren praktische Notwendigkeiten. Es ist niemand gekommen und hat gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Verwaltung. Sondern die praktischen Notwendigkeiten eines geordneten sozialen und wirtschaftlichen Zusammenlebens, die haben eben bestimmte funktionale Notwendigkeiten, würden wir wahrscheinlich sagen, in der Soziologie hervorgebracht. Und denen hat dann so etwas wie eine öffentliche Gewalt Genüge getan. So muss man sich das vorstellen.
Wahrscheinlich hat es ja was damit zu tun, dass man bestimmte Sachen regeln wollte. Also zum Beispiel Abgaben oder dass man über den eigenen Warenvorrat informiert sein wollte und dann angefangen hat, Listen anzulegen. Also könnte man sagen, das ist einfach ein Entwicklungsschritt der Menschheit, der quasi zwangsläufig erfolgt?
Ja, das Wort zwangsläufig würde ich jetzt ein bisschen in Klammern setzen oder relativieren. Diese Entwicklung, an deren Endpunkt sich die heutige Verwaltung oder sagen wir mal mindestens die moderne Verwaltung seit der frühen Neuzeit befindet, das ist ja nicht nur eine über Jahrtausende sich erstreckende Geschichte, sondern ist auch eine, die im globalen Maßstab natürlich außerordentlich unterschiedlich abgelaufen ist. Und es gibt heute noch Regionen auf der Welt, da gibt es so etwas wie eine rechtlich gebundene, professionelle, auf einer Ämterordnung beruhende Verwaltung bestenfalls in Ansätzen. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Die Verwaltung, wie wir sie kennen, ist eben historisch gesehen eine noch sehr, sehr junge Entwicklung.
Bürokratie also muss es offenbar nicht unbedingt geben, aber es gibt sie schon ziemlich lange. Und sie ist ein Zusammenspiel aus staatlich vorgegebenen Regeln und Gesetzen und einer Verwaltung, die diese dann umsetzt. In größeren Gemeinschaften oder gar ganzen Reichen, da braucht man die wahrscheinlich dringender als vielleicht im Familienkreis. Obwohl, auch da gibt es ja Regeln, auf die man sich einigt und die werden ja dann meist auch überwacht. Es gibt wohl schon sehr früh ziemlich ausgeklügelte Bürokratien, in Ägypten zum Beispiel und auch im chinesischen Kaiserreich. Spätestens im 2. Jahrhundert vor Christus gibt es da eine ziemlich straff organisierte Verwaltung. Historiker sprechen gar von einem bürokratischen Imperium. Und das verschafft China einen Vorteil gegenüber anderen Reichen und den Menschen in China Aufstiegsmöglichkeiten durch Jobs in der Bürokratie. Dieses System hat besonders kluge Köpfe in Verantwortung gebracht. Und so war das auch im Römischen Reich, in dem vieles ein Vorbild hat, was wir heute an Bürokratie haben. Da gab es schon ein Straßenwesen, es gab natürlich das Militärwesen, es gab Steuern und eine entsprechende Finanzverwaltung und ein Justizwesen, das dafür da war, Straf-, Familien-, Erbschaft- und Eigentumsrecht durchzusetzen. Ziemlich viele Wesen also, da kam einiges zusammen an Verwaltung. Es gab Gesetze und Senatssitzungen und Volksversammlungen mit Abstimmungen und all das in den vielen, vielen Provinzen rund ums Mittelmeer, die nach und nach dem Römischen Reich einverleibt wurden. Und diese Expansion und die vielen Eroberungen, die wären ohne Bürokratie ganz sicher nicht möglich gewesen.
Natürlich, das Römische Reich war allein durch seine dann ja auch erst im Laufe von Jahrhunderten entstandene territoriale Ausdehnung eine ganz besondere Herausforderung an die Herrscher. Das ist aber in Anführungsstrichen nur die territoriale Dimension. Die Verwaltung hier im Kern Europa wie die sich entwickelt hat, ist weitaus mehr durch die wirtschaftliche Entwicklung geprägt gewesen. Und dafür ist der typische Fall eigentlich gar nicht Zentraleuropa, sondern Italien bzw. die damaligen italienischen Städterepubliken und die Niederlande. Also Gesellschaften und Wirtschaftsordnungen, die relativ frühzeitig, das heißt also zu Beginn des 16. Jahrhunderts schon ein Entwicklungsniveau in Handel und Wirtschaft hatten, das zum Beispiel in den deutschen Territorien erst rund 200 Jahre erreicht wurde. Und daher stammt ja zum Beispiel wesentliche Teile und auch die Terminologie unseres Banken- und Rechnungswesens. Ja? Also Agio oder Konto und so weiter, das sind ja Begriffe, die aus dem Italienischen stammen. Das heißt also, man darf hier insbesondere die Wirkung von Handel und Finanzwesen in ihrer Auswirkung auf die tatsächlichen Verwaltungsstrukturen natürlich hier vor allem im finanziellen Bereich nicht unterschätzen.
Wir haben zunächst mal die römische Verwaltung, dann haben Sie Italien und die Niederlande erwähnt. Gibt es denn da so Traditionen? Gibt es da fortlaufende Verwaltungsstrukturen oder lernen die Verwaltungen der frühen Neuzeit was von der Antiken?
Das ist schwer zu beurteilen, weil zwischen die frühe Neuzeit und die Antike schiebt sich ja, wenn man so will, das frühe Mittelalter. Und da spielt auch die kirchliche Verwaltung natürlich eine enorme Rolle. Das heißt also, die Bischöfe, die nicht nur Geistliche waren, sondern eben auch territoriale Herrscher, in vielen Fällen jedenfalls, erst recht die Erzbischöfe, das ist eine Verwaltungstradition, die man auch im Blick haben muss, wenn man verstehen will, wie unsere heutige Verwaltung arbeitet. Das betrifft zum Beispiel die vor 1500 Jahren alles andere als selbstverständliche Fähigkeit, sich in Schriftform auszudrücken. Das ist ja bis weit in die frühe Neuzeit hinein das Privileg einer ganz dünnen, gebildeten Schicht von Menschen geblieben. Und wenn die sich ausdrückten, dann taten die das eben auch bis in die frühe Neuzeit in der Regel gar nicht in der jeweiligen Territorialsprache, sondern im Lateinischen. Und das ist eine Tradition, die natürlich bis in die moderne Verwaltung hineingewirkt hat. Und das wird ja auch bei dem großen Soziologen Max Weber als eines der Kernmerkmale der Verwaltung hervorgehoben, nämlich ihre Schriftlichkeit.
Also es gibt eine gewisse Tradition, die nicht so schienenartig ist, sondern natürlich sehr komplex und wechselhaft im Laufe der Zeit. Aber schon alleine auch der Bezug aufs Heilige Römische Reich deutscher Nation dann wieder in der frühen Neuzeit und aufs römische Recht scheinen ja so eine gewisse Tradition zumindest, die man gesehen hat, zu belegen.
Ja, selbstverständlich. Aber auch dies nicht einfach nur aus Reminiszenz und Nostalgie, sondern aus funktionalen Notwendigkeiten heraus. Es ist bei der Schriftlichkeit ja nun offensichtlich. Und das römische Recht war nun einmal die Rechtsstruktur, die über weite Teile Europas ausgebreitet worden war, auf die man sich beziehen konnte und die auch aus diesem Grund praktisch die nächstliegende Option war, wenn es um die Regelung sowohl privater oder, wie wir heute sagen würden, zivilrechtlicher als auch öffentlicher Angelegenheiten. Übrigens sehen wir dann ja ein ähnliches Phänomen. Während der napoleonischen Herrschaft in Europa, also im frühen 19. Jahrhundert, die prägende Kraft unter der Herrschaft von Napoleon Bonaparte eben in Rechtsform gegossenen Regelungen, die ja in Deutschland, also in den von Frankreich seinerzeit längere Zeit beherrschten Gebieten, buchstäblich bis zum Jahr 1900, nämlich bis zum Erlass des bürgerlichen Gesetzbuchs, auch noch in Kraft war. Wir hatten ja bis zu diesem Zeitpunkt zivilrechtlich eine gespaltene Rechtsordnung im damaligen Deutschen Reich. Das ist auch weitgehend in Vergessenheit geraten. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie eine gut funktionierende und gut konzipierte Rechtsordnung natürlich dann auch eine lang nachwirkende Tradition hervorbringen kann.
Dieser moderne Staat, den Sie angesprochen haben jetzt mit Frankreich und dem Code Civil, also der Gesetzessammlung sozusagen in Frankreich, der braucht wahrscheinlich auch eine andere Bürokratie als das Römische Reich.
Selbstverständlich. Aber das hat nun wiederum primär etwas mit der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und dann im 19. Jahrhundert namentlich mit der industriellen Entwicklung zu tun. Das waren Herausforderungen, die auch gar nicht so sehr rechtlicher Natur waren, sondern die vor allem eben auch die soziale und die technische Infrastruktur betrafen. Also die Verkehrswege und die Entwicklung der Städte unter dem Einfluss der Industrialisierung mit allem, was dazugehörte. Also Beispiel eben der Wechsel vom Pferdetransport zur Eisenbahn oder der Kanalbau, der bis tief ins 19. Jahrhundert eine ganz wesentliche Rolle spielte bei der Verkehrsinfrastruktur. Es waren eher diese, sagen wir mal, sozioökonomischen Erfordernisse, die dann die Verwaltung nachhaltig prägten.
Ist die Verwaltung von so einem modernen Staat auch umfassender? Also war es im römischen Recht, gab es so viele Bereiche, die irgendwie geregelt werden mussten und auch in so eine Tiefe hinein? Ich stelle mir vor, dass so ein moderner Staat jeden seiner Bürger kennt und Bürgerinnen natürlich auch. Das war in Rom wahrscheinlich noch nicht der Fall. Also das wird vielleicht professioneller, könnte man sagen?
Naja, das war selbst in den ländlichen Gebieten Deutschlands noch bis ins frühe 20. Jahrhundert nicht der Fall. Also eine Dorfgemeinschaft, ganz zu schweigen von einer Alm oder einem entlegenen Bauernhof oder einer Försterei mitten im Wald, die waren autark. Und die konnten froh sein, wenn sie Petroleum bekamen für ihre Petroleumlampen, wenn sie die überhaupt hatten. Also, wir müssen uns immer klar machen, Deutschland war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ein überwiegend agrarisch geprägtes Land. Das gilt ja auch noch für andere Länder der Gegenwart. Und die industrielle Entwicklung war der wesentliche Motor der Entwicklung einer modernen Bürokratie. Und das brachte mit sich, dass da, wo die Menschen also nicht mehr autark sein konnten, typischerweise eben in den Städten, sie tatsächlich auch unmittelbar abhängig wurden und bis heute sind von dem, was wir heute in der deutschen Sprache als Daseinsvorsorge bezeichnen. Und das ist ein Phänomen, das ist relativ, ja, historisch betrachtet junger Natur. Das ist vielleicht in einem Land wie Deutschland 120 bis 150 Jahre alt, aber wir können heute ohne die moderne bürokratisch organisierte Verwaltung buchstäblich unser Leben nicht mehr gestalten.
Daseinsfürsorge ist ja auch ein sehr schönes Wort. Also
klingt gut, ja.
Ja, da ist die Verwaltung plötzlich was sehr Freundliches.
Ja.
Wenn wir uns vielleicht auf diesem philosophischen Gebiet, wie die Verwaltung sich gegenüber dem Menschen verhält, nochmal ein bisschen versuchen zu orientieren. Wie ist denn das so im 19., 20. Jahrhundert gewesen? Also gab es da Überlegungen dazu, wie sich eigentlich die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber verhält? Also wie, was für ein Menschenbild sie vielleicht auch hat?
Das gab es eigentlich nicht. Also es wird immer wieder Menschen in der Verwaltung gegeben haben, die waren etwas sympathischer, die hatten vielleicht etwas mehr Empathie für die Sorgen und Nöte derjenigen, mit denen sie sozusagen auf der anderen Seite des Amtstisches es zu tun hatten. Aber so ein Begriff wie Bürgerfreundlichkeit oder ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Nöte der Menschen, das spielte im 19. Jahrhundert jedenfalls keine Rolle.
Und diese Erfahrung, die hat ziemlich Eindruck gemacht auf Franz Kafka, 1883 geboren in Prag. Der war Schriftsteller, aber im Hauptberuf selbst in der Verwaltung, bei einer Versicherung nämlich gegen Arbeitsunfälle. Und da hat er ziemlich hautnah erlebt, dass der Einzelne ganz schön ohnmächtig sein kann gegen so einen Apparat, wie eben eine Versicherung oder auch den Staat. Darüber hat er dann geschrieben. Geschichten, in denen Menschen hilflos sind gegenüber einer gesichtslosen Amtsgewalt.
Die Verwaltung, die Franz Kafka vor Augen hatte, das war natürlich immer noch die Verwaltung zweier Kaiserreiche, nämlich des österreichischen und oder des deutschen. Das waren ja keine demokratisch legitimierten Staaten, sondern es waren eben Monarchien mit einer entsprechenden Hierarchie und auch mit einer entsprechenden Mentalität der Staatsangehörigen, der Verwaltungsbeamten. Und das Gefühl der Ohnmacht, das ist das, was diese Kafkaeske Charakteristik der Verwaltung seinerzeit geprägt hat. Und hier haben wir natürlich in der Zwischenzeit nun wirklich fundamentale Veränderungen erfahren. Das muss man ja nun der Objektivität halber auch feststellen, es macht schon einen großen Unterschied, ob ich die Möglichkeit habe, in Deutschland nach Artikel 19 des Grundgesetzes den Staat sozusagen buchstäblich in die Schranken zu fordern und dann so ein Verwaltungsgerichtsverfahren anzustrengen, wo dann mein Gegenüber genauso mächtig oder ohnmächtig ist wie ich selber, weil die Entscheidung eben durch eine Richterin oder einen Richter getroffen wird. Diese rechtsstaatliche Garantie, die ist ja sehr jungen Datums und die gab es zu Kafkas Zeiten noch gar nicht.
Das ist also so ein Bild auch vielleicht, das sich literarisch vermittelt hat und heute immer noch unser Bild von der Verwaltung auch prägt. Ist ja nicht nur Kafka, ist auch Karl Zuckmeier, der Hauptmann von Köpenick. Es kommt sogar bei Asterix und Obelix vor.
Eine Formalität verwaltungstechnischer Art.
Was wollen die?
Wir hätten gern den Passierschein A38.
Die können ja fast jedes Hindernis überwinden, aber an der römischen Verwaltung, da hätten sie sich fast die Zähne ausgebissen. Das ist natürlich auch so ein Spiel mit diesem Bild von der Verwaltung, was wir haben. Sie würden sagen, das ist ein veraltetes Bild, aber es wird noch nach.
Ja, es wirkt nach und es ist ja auch hilfreich. Es verleitet ja vielleicht auch die, sagen wir mal, lernwilligen Menschen in der Verwaltung selber, sich mal ab und zu neben die eigene Haut zu stellen, zu sagen, hast du dich nicht gerade so verhalten, wie das bei Asterix und Obelix da beschrieben wird oder geschweige denn bei Franz Kafka?
Die Tür zu, bei der Arbeit stören. Sowas.
Also, Verwaltung birgt Risiken. Die Bürokratie, die kann zum Selbstzweck werden und betrachtet dann die Menschen, für die sie eigentlich arbeiten sollte, als eine Art Untergebene, die man irgendwie zum Funktionieren bringen muss. Aber ohne Verwaltung funktioniert schon in antiken Staaten nichts. Und das gilt genauso für den Handel im 16. Jahrhundert, der sich globalisiert. Komplexe Staatswesen brauchen Gesetze und Verwaltung, auch um gerecht zu sein. Und um mit Veränderungen klarzukommen. Im 18. und 19. Jahrhundert gibt's ganz schön viel davon. Gesellschaftlich und technisch passiert da jede Menge. Eine funktionierende Bürokratie ist da echt nützlich.
Es gibt ja einen ganz berühmten Bürokratieforscher in Deutschland beziehungsweise in Preußen und der hieß nicht Max Weber, sondern der hieß Otto Hinze. Und Otto Hinze hat so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gelebt und gearbeitet und war eigentlich der Historiograf der preußischen Bürokratie, der preußischen Verwaltung im 17. und 18. Jahrhundert. Und er hat von der Bürokratie als Motor gesellschaftlicher Modernisierung gesprochen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also von der Bürokratie selber gehen Impulse aus für die stärkere Effizienzorientierung, Rationalisierung, Berechenbarkeit von staatlichem Handeln.
Preußen gilt ja als Paradebeispiel für eine funktionierende Bürokratie im Europa der Neuzeit. Der preußische Beamte, der gilt vielleicht als etwas humorlos und pedantisch, aber er ist ein kleines Rädchen in einer gut funktionierenden Maschine. Man könnte auch sagen Apparat, in den oben der König einen Befehl hineinbrüllt und unten beim Volk genau dieser Befehl bis ins kleinste Detail ausgeführt wird. Planmäßig und verlässlich. Der Aufbau einer zentralisierten Verwaltung beginnt in Preußen im 17. Jahrhundert unter dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Sie wird dann stetig ausgebaut und professionalisiert, besonders unter Friedrich dem Großen im 18. Jahrhundert. Dabei ging es immer auch ums Militär, denn es waren kriegerische Zeiten.
Militär und Bürokratie sind gewissermaßen aus dem gleichen Keim, aus dem gleichen Stamm entsprossen. Also ein Staat, ein Fürst, sagen wir mal so, ein Fürst, der mehr aus sich machen oder aus seinem Herrschaftsgebiet machen will, der rüstet erstmal auf. Aber um das Geld zu bekommen für mehr Soldaten, mehr Pferde, mehr Kanonen, Geschütze und. Das Geld muss er irgendwie beschaffen. Das beschafft er über Steuern, die er seinen Bürgern aufbrummt. Da muss es Leute geben, die diese Steuern berechnen, die diese Steuern einnehmen, die diese Steuern auch dann anderen Quellen oder anderen Empfängern zufließen lassen. Und insofern wirkt der Aufbau eines Militärapparates und der Aufbau eines Beamtenapparates wirkt da Hand in Hand zusammen. es geht ja bis so weit, dass dann manche ausgedienten Unteroffiziere sind es ja oft dann, die man im Felde nicht mehr gebrauchen kann und deren Stimme vielleicht auch nicht mehr so durchdringt, dass die jungen Rekruten sie hören können, dass die dann abgeschoben werden in die Bürokratie. Das passiert nicht allzu oft, weil die Bürokratie, der Beamtenapparat dann natürlich auch darauf hält, dass sie nur Leute aufnehmen, die auch wirklich Fachexperten sind und die ihr Geschäft verstehen.
Und in Preußen kommt das beides auf ganz besondere Weise zusammen, also weil Preußen jetzt im 17., 18., 19. Jahrhundert ja ständig von einem Expansionsdrang, könnte man sagen, getrieben wird und deswegen auch so eine Verwaltung aufbaut, wie sie dann quasi fast sprichwörtlich geworden ist, die preußische Verwaltung.
Ja, die preußische Verwaltung war das Vorbild für alle möglichen anderen Verwaltungen. Man spricht nicht zufällig von, wenn man auch von Süddeutschen oder auch dem Habsburger Reich spricht, hat man so das Gefühl des Schludrians. Naja, eine Hand wäscht die andere und dann gucken wir mal und der Amtsschimmel wiehert mal wieder und meistens sitzt man im Café und trinkt sich ein Glas Wein zusammen, anstatt seine Arbeit zu machen. Das ist absolut unpreußisch. Sowas passiert in Preußen nicht. Da wird alles mit der Schublehre sozusagen abgemessen und auch natürlich unter einer gewissen Kontrolle. Also Bürokratie und Hierarchie gehören zusammen. Man ist nicht als kleiner Lehrling oder als Einsteiger in den Beruf, ist man schon gleich herrschaftsbefugt, sondern da gibt es eine Stufenleiter, die man erklimmen muss. Und wenn man ganz oben ist, hat man natürlich mehr zu sagen und auch mehr Kontrollbefugnisse, aber auch mehr Entscheidungsbefugnisse, als wenn man ganz unten die Briefmarken auf die Briefumschläge klebt.
Also man könnte sagen, die Bürokratie sorgt für Ordnung, die sortiert die Dinge in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Höhenstufe. Und das ist natürlich mit dem Militär fast identisch, also wo es die Ränge gibt, eine klare Befehlsstruktur. Das sind schon ähnliche Strukturen.
Das sind ganz ähnliche Strukturen. Und was sie beiden verbindet, ist, dass sie eben nicht, na gut, im 17. Jahrhundert würden wir auch noch nicht von einem freien Arbeitsmarkt sprechen und von Arbeitsverträgen. Aber wenn wir im 19. Jahrhundert sind, dann ist das die Norm. Und die Bürokratie, aber auch das Militär verweigern sich dieser Art von rationalem Vertragsverhältnis. Man hat keinen Vertrag mit dem Staat, sondern man dient ihm. Der Begriff des Dienstes ist ganz zentral, sowohl für die zivilen als auch für die militärischen Staatsdiener. Ich finde das immer sehr sprechend, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Im Englischen haben wir den Begriff des Civil Servant. Der Diener dient dort, heute würden wir ganz modern sagen, der Zivilgesellschaft. Während der im Deutschen ganz klar ist von dem Begriff des Staatsdieners, wer da wem dient. Nämlich der Diener dient dem Staat. Und der Staat wird eben zunehmend gedacht. Und auch das ist eine Entwicklung bereits des 18. Jahrhunderts, denken Sie an Friedrich den Großen, dass der Staat auch unabhängig von der Person des Fürsten gedacht werden kann. Also Ludwig den 14., wissen wir alle, hat gesagt, der Staat, das bin ich. Und Friedrich der 2. wird immer wieder zitiert mit dem Satz, ich bin der erste Diener meines Staates oder des Staates. Dieses Dienen und damit auch eine ganz bestimmte Loyalität, ein Treueverhältnis zum Staat, das ist das, was die Bürokratie, was die Verwaltung auszeichnet, im Prinzip bis heute.
Die staatliche Verwaltung, die Bürokratie, die gab es in Deutschland nicht durchgehend. Da wurden nicht einfach römische Traditionen fortgesetzt. Die hat erstmal die Kirche übernommen. Der römische Bischof, der Papst also, der trug nicht umsonst den Titel Pontifex Maximus, also oberster Brückenbauer. Er war zuständig nach dem Zerfall der römischen Verwaltung für den Erhalt der Brücken in Rom, die natürlich wichtig waren in einer Stadt, durch die ein Fluss fließt, der Tiber. Und auch die zivile Verwaltung war in ganz Europa über Jahrhunderte Sache der Kirche. Sie führte Tauf- und Stammbücher, Sterbe- und Heiratsregister. Bis dann eben der Staat übernahm, der preußische zum Beispiel. Das hat auf dem Gebiet deutlich länger gedauert als auf anderen. Und es ging nicht allein darum, wer die Register führt.
Das war ein sehr bewusster Akt, für den Otto von Bismarck zuständig gewesen ist, der ziemlich rasch, nachdem er nicht nur preußischer Ministerpräsident, das war ja schon lange, sondern deutscher Reichskanzler geworden ist, eingeführt hat, dass sozusagen die Bevölkerungsbewegung vom Staat dokumentiert wird und auch vom Staat gewissermaßen garantiert, erlaubt, gewährt wird. Also sie konnten natürlich auch nach 1873 immer noch, und das haben die meisten Menschen ja auch gemacht, kirchlich heiraten, entweder protestantisch oder katholisch oder jüdisch. Aber sie mussten vorher den Stand der Ehe sozusagen beurkunden lassen. Und diese Urkunde wurde im Standesamt ausgestellt. Und erst dann durften sie den Gang vor den Altar antreten. Und das war sozusagen auch ein bisschen Teil dieses anlaufenden Kirchenkampfs, die Kirche auf ihre ureigenen Funktionen zurechtzustutzen und sie selbst da auch noch zu kontrollieren, zumindest als es um die katholische Kirche ging. Aber letztendlich zeigte das auch, der Staat nimmt das Heft in die Hand über seine Bevölkerung und überlässt es nicht arbeitsteilig der Kirche. Denn letztendlich ist ja, was macht einen Staat aus? Das Territorium und die Bevölkerung. Und da möchte man über beides die Kontrolle behalten.
Und mit einhergeht eigentlich erstaunlich ja auch eine, sagen wir mal, Versorgung der Bevölkerung. Also ich gehe ja nicht nur zum Staat, und das fängt eben in Preußen auch schon an, wenn ich meinen Wohnsitz ändere, neuen Personalausweis brauche oder meine Steuern bezahle, sondern ich kann ja auch was kriegen vom Staat. Also es gibt in Preußen tatsächlich auch den Beginn des Sozialstaates, der natürlich auch ohne Bürokratie nicht funktionieren würde.
Ja, und auch das ist eng mit dem Namen Otto von Bismarck verbunden. Auch wiederum nicht nur aus benevolenten, wohltätigen, fürsorglichen Gründen, sondern weil er mit dem Aufbau eines Sozialstaates über eine staatliche Krankenversicherung, über eine staatliche Unfallversicherung, über eine staatliche Rentenversicherung, viel später dann in den 20er Jahren kam auch eine Arbeitslosenversicherung dazu. Aber mit diesen verschiedenen Versicherungszweigen wollte er der Sozialdemokratie das Wasser abgraben, die damals, also wir reden über die 1880er Jahre, 1890er Jahre, eine Massenbewegung war. Das mag man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war die größte Partei überhaupt, die es in Preußen, in Deutschland gab. Die hatte 1 Million Mitglieder. Also wie viele haben sie heute? Weiß ich nicht, ob sie noch 300.000 haben, aber damals mit sehr viel weniger Gesamtbevölkerung 1 Million Mitglieder. Ein Imperium an Zeitungen, an Vereinen, die sie um sich geschart hatten, die sie aufgebaut hatten. Und natürlich saßen sie auch im Reichstag und haben der Regierung Feuer gegeben. Und um denen gewissermaßen die Klientel wegzunehmen und zu zeigen, guck mal, der Staat sorgt doch für euch, ihr braucht doch diesen ganzen Klassenkampf gar nicht mehr, fing Bismarck an und seine Getreuen fingen an, diese Versicherungszweige aufzubauen, die dann eben der Beginn eines sehr viel größeren, sehr viel umfangreicheren, sehr viel komplexeren wohlfahrtsstaatlichen Systems sind, in dem wir heute leben.
Das ist die eine Seite der Bürokratie, also wenn jetzt hier auch aus politischen Gründen eingeführt, aber doch eine Wohlfahrt, könnte man sagen, Wohlfahrtsstaat, der sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert. Auf der anderen Seite gibt's aber ja schon, wahrscheinlich schon in antiker Zeit, Kritik an der Bürokratie. Ein preußisches Beispiel, das vielleicht viele Leute kennen, ist der Hauptmann von Köpenick von Karl Zuckmayer aus dem Jahr 1931. Da geht's darum, dass sich jemand, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Militär zu tun hat, also jedenfalls längst nicht mehr, einfach eine Hauptmannsuniform anzieht und damit das durchkriegt, was er durchkriegen will, nämlich einen Ausweis zu bekommen, den er nicht bekommt, weil er keine Arbeit hat. Und weil er keinen Ausweis hat, kriegt er keine Arbeit. Aus dieser absurden Lage, in die einen die Bürokratie aber eben auch bringen kann, befreit er sich selber. Das Ganze macht sich auch ziemlich lustig über die Bürokratie, weil dem Hauptmann gehorchen dann natürlich alle. Also da ist das Thema Obrigkeitshörigkeit.
Beantworten Sie meine Fragen. Hier noch mein Kommando, verstanden?
Ich befehle, Hauptmann.
Ist das schon am Beginn, jedenfalls in Preußen, ein Thema, dass Bürokratie auch was mit Obrigkeitshörigkeit zu tun hat, mit Durchregieren von oben nach unten?
Ja, das ist selbst bei jemandem, der die preußische Bürokratie so geliebt, so geschätzt hat, so gewürdigt hat wie Otto Hinze, taucht das auf, dass er sagt, naja, bei all diesen großen Vorteilen, eben Effizienz, Rechtschaffenheit, Pflichtgefühl, Kompetenz auch, so ein paar Schattenseiten hat das schon. Und die wichtigste Schattenseite sieht er darin, dass durch zu viel Bürokratie und auch zu viel vielleicht sagen wir mal Amtsanmaßung, der bürgerschaftliche Geist oder der genossenschaftliche, er spricht, glaube ich, von genossenschaftlichem Geist der Bürger, erstickt wird. Also dass die Bürger dann letztendlich gar nichts mehr für sich selber machen, dass sie ihre Verantwortung in der Amtsstube abgeben und die Bürokratie alles machen lassen, dann sich natürlich auch darüber beklagen, dass sie alles macht, aber dass sie ihre Selbsttätigkeit verlieren. Und wenn es irgendein liberales Credo gibt, nicht nur in Deutschland und auch nicht nur im 19. Jahrhundert, dann ist das das der bürgerlichen Selbsttätigkeit. Also packt selber an, habt selber den Mut, die Dinge zu verändern. Und wenn man dann an bürokratischen Hürden scheitert, dann ist das natürlich bitter und bringt ja sehr viel Unmut in die Gesellschaft, manchmal eben auch die Karikatur. Andere Formen der Bürokratiekritik sehen wir bei Heinrich Mann in dem Untertan. Da haben wir mit einem Unternehmer zu tun, der natürlich auch durch die preußischen Universitäten gegangen ist, der Burschenschafter gewesen ist, der Reserveoffizier sein wollte, der also diese ganze Obrigkeitshörigkeit, die durch Militärapparat und Beamtenapparat sozusagen transportiert wird, in sich aufgesogen hat und der ja auch von Heinrich Mann dann zu einer Karikatur des deutschen Bürgers wird.
Ja, ja, der Untertan eben, der unkritisch das alles macht, was ihm von oben gesagt wird, weil er denkt, das ist halt die abstrakte, vielleicht sogar allwissende Macht, die da im Apparat sitzt. Das hat ja auch was Kafkaeskes eigentlich. Also da gibt's ja auch von Kafka immer die Kritik daran, dass man ausgeliefert ist, hilflos wird im Angesichts der Bürokratie und gar nichts tun kann. Aber dieser Untertan, den Sie erwähnt haben, der adaptiert das ja, der will das ja auch so, der fühlt sich wohl darin, der fühlt sich gut darin, Teil eines großen Ganzen zu sein und keine Kritik zu üben. Geht man zu weit, wenn man sagt, dass da im preußischen, in der preußischen Bürokratie, im preußischen Beamtentum auch schon so ein bisschen der Boden bereitet wird für das, was dann nachher der NS-Staat wird?
Schwierig. Man kann Bezüge herstellen, also dass sowas wie Obrigkeit eben erstmal einen guten Klang hat und auch damit die Vermutung einhergeht, dass die Obrigkeit schon weiß, was in unserem allerbesten Interesse liegt. Allerdings muss man sich den preußischen Staat doch immer noch als einen Rechtsstaat vorstellen. Es gibt Gesetze. Die Gesetze werden vom Parlament gemacht. Das Parlament stellt zwar in Preußen nicht die Regierung und auch im Kaiserreich nicht, aber es hat ganz wichtige Funktionen der Kontrolle, des Budgetrechts zum Beispiel. Die Regierung kann kein Geld ausgeben, die Bürokraten können kein Geld ausgeben, ohne dass das Parlament dem zugestimmt hat. All das gibt es in der Nazizeit nicht. Nicht mehr. All diese Checks and Balances sind abgeschafft. Es gibt nur noch eins, den Führerwillen. Und der herrscht sozusagen ohne Recht und Gesetz oder er herrscht sogar mit sehr viel Unrecht. Und von daher gibt es da schon einen massiven Erfahrungsbruch, den viele Leute vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, weil sie sich auch da in der Vorstellung wohlgefühlt haben, dass der Führer schon weiß, was zu unserem allem Besten passiert. Tja, was wir davon gehabt haben, das wissen wir, 80 Jahre nach Kriegsende.
Man kann also nicht sagen, die preußische Bürokratie bereitet dem Faschismus den Boden. Die Nationalsozialisten haben es aber geschafft, diese gut geölte Bürokratie mit einer straff geordneten Verwaltung für ihre Zwecke einzusetzen. Und das hat dann schon etwas mit Obrigkeit und Staatsdienersein zu tun. Denn wenn ich mich als Diener verstehe, dann steht es mir ja nicht zu, den, dem ich diene, also den Staat, zu hinterfragen und zu kritisieren, womöglich sogar anders zu handeln als befohlen. Die bürokratische Rationalität, das maschinenartige Umsetzen von Gesetzen und Verordnungen also, das kann eben auch dazu führen, dass man das Unrecht im geltenden Recht nicht sieht. Die Abstraktion von der Einzelperson, die vermeintliche Neutralität, die werden dann über das eigene individuelle moralische Handeln gestellt. Im Falle des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden und anderen Minderheiten konnten sich Beamte auf die Rechtslage berufen. Sie beschäftigten sich nicht mit dem Gewissen, sondern mit dem Zusammenstellen von Listen, dem Stempeln von Deportationsbefehlen, dem Organisieren von Transporten und dem Bau und Betrieb von Konzentrationslagern, Gaskammern und Krematorien. Ohne eine leistungsfähige Verwaltung wäre das größte Menschheitsverbrechen der Holocaust, nicht möglich gewesen. Dass er organisiert wurde von kleinen, farblosen und gar nicht unbedingt bösartigen Beamten in ihren Schreibstuben, das nannte die Philosophin Hannah Arendt die Banalität des Bösen.
Stimmt das?
Es hing ab von der Befehlsgebung meiner Vorgesetzten. Davon hing es in erster Linie ab.
Adolf Eichmann leitete im nationalsozialistischen Deutschland eine Dienststelle im Reichssicherheitshauptamt. Die war zuständig für die Verfolgung und Ermordung von Millionen Juden. Sie hat sie organisiert. Im Prozess, der ihm 1961 in Israel gemacht wurde, stritt er jede eigene Verantwortung ab. Er habe nur auf Befehl seiner Vorgesetzten gehandelt. Wäre der Holocaust ohne diese effiziente Verwaltung möglich gewesen?
Die schlichte Antwort heißt nein. Der Holocaust ist einzigartig durch den quasi industrialisierten Massenmord an einer Minderheit auf Basis einer vielfältig ausdifferenzierten Verwaltung. Und ohne diese ausdifferenzierte Verwaltung mit einem ausgefeilten Regelwerk, mit einer definierten Ämterordnung, Zuständigkeiten und einer Unmenge an Personal wäre dieser Massenmord nicht möglich gewesen. Und an diesem Massenmord haben eben viele Hunderttausende von Menschen mitgewirkt, die sich aufgrund der bürokratischen Strukturen, der Illusion hingeben konnten, dass sie eigentlich etwas relativ alltäglich Normales taten. Das ist das psychologische Geheimnis dieser Staatsmaschinerie, die zu einer Mordmaschinerie wurde.
Heißt das auch, oder ist das die Lehre daraus, dass man eine Verwaltung quasi für alles einsetzen kann? Also ein effizientes Instrument auch der schlechten Sache?
Ja, das ist in der Tat so. Und wenn der Holocaust hier etwas exemplarisch ist, dann genau dafür. Man kann also ohne eine reibungslos funktionierende Verwaltungsmaschinerie ein solches Massenverbrechen einfach nicht ins Werk setzen. Das macht ja den Holocaust in der Tat so einzigartig, unterscheidet ihn auch von anderen Massenverbrechen, wie etwa den Genozid an den Armeniern oder den Holodomor in der Ukraine 1932-33. Das, was den Holocaust so einzigartig macht, ist ja gerade diese seelenlose und amoralische Maschinerie, die buchstäblich bis in die Gaskammern und Verbrennungsöfen in Auschwitz, Treblinka und Sobibor führte.
Nach 1945, nach dem Ende des Nationalsozialismus, hat man in der Bundesrepublik die Beamten aus der NS-Zeit vielfach übernommen. Auch in der Politik und der Justiz haben Leute wieder gearbeitet, die sich schuldig gemacht haben im Nationalsozialismus. Jetzt wurden sie integriert in den föderalen demokratischen Rechtsstaat. In der DDR wurde die Verwaltung als zentral gelenktes planwirtschaftliches System aufgebaut.
Sie unterscheiden sich zunächst mal dadurch, dass die DDR kein Rechtsstaat im demokratischen Sinne war. Sie hatte natürlich ihre eigene Bürokratie. Sie hatte insbesondere eine geradezu überwältigende Bürokratie der Wirtschaftssteuerung. Das Haus der Ministerien in der Leipziger Straße in Berlin ist ja heute noch zu besichtigen und zu bewundern. Dort sitzt nämlich heute das Bundesfinanzministerium. Und zu Anfang der 1990er Jahre saß dort die Treuhandanstalt nicht ohne Grund, weil dort eben tatsächlich die bürokratische Lenkung der DDR-Planwirtschaft angesiedelt war. Und das gab es natürlich in dieser Form in der Westdeutschen Bundesrepublik und in West-Berlin überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, das, was schon angesprochen wurde als Daseinsvorsorge, da ähnelten sich die Verwaltungszweige oder wenn sie sich unterschieden zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, dann eher in marginalen, nicht so wesentlichen Bereichen. Auch in der DDR gab es eine Gesundheitsverwaltung und es gab eine Schulverwaltung, es gab natürlich eine Forst- und Wasserwirtschafts- und Wasserwegeverwaltung. Also überall da, wo nicht die Systemfragen berührt waren, da wirkte dann natürlich auch die Verwaltungstradition des Deutschen Reiches bzw. der Gliedstaaten des Deutschen Reiches, was 1945 untergegangen war, weiter.
Die Bürokratie, die ist nötig. Jedenfalls, wenn wir gern außerhalb der eigenen vier Wände Straßen vorfinden wollen und Schulen und Busse und Bahnen und wenn wir Strom haben wollen, Wasser und Internet und alles mögliche andere bis hin zu Friedhöfen. Sie hilft uns also jeden Tag, die Bürokratie, auch wenn wir das nicht immer merken beziehungsweise uns dessen nicht bewusst sind, weil ja alles so reibungslos funktioniert. Wenn es denn reibungslos funktioniert, wenn nämlich nicht, dann stört die Bürokratie. Wenn ich die Steuerregeln nicht verstehe, keinen Kindergartenplatz bekomme und keinen Termin für einen neuen Personalausweis. Und wenn wir das Gefühl haben, es geht gar nicht um die beste Lösung, sondern nur darum, die Regeln und Gesetze einzuhalten, die auch nicht immer ausschließlich sinnvoll und hilfreich sind. Also das, was wir im Augenblick erleben, die Kritik an der Bürokratie. Und klar, das ist ein Riesenunterschied, ob wir da Elon Musk zuhören oder Xavier Millet oder ob wir der neuen Bundesregierung zuhören. Aber die Kritik an der Bürokratie, die gibt's ja bei allen. Ist das falsch ausgedrückt, würde ich jetzt mal sagen? Also es geht eigentlich gar nicht um die Bürokratie, sondern es geht um Gesetzgebung?
Ja, das ist ein völlig zutreffender Punkt, den Sie da machen. Es geht in erster Linie jedenfalls in den öffentlichen Diskussionen und in den politischen Debatten um Gesetz- und Verordnungsgebung. Das muss man sich immer wieder klar machen. Es wird eigentlich über Regelsetzung und über Gesetzgebung gesprochen, aber nicht über die Bürokratie als ein sehr ausdifferenziertes, organisatorisches und strukturelles Gebilde.
Wenn wir mal auf die Gesellschaft gucken abschließend, ist die Bürokratie da Voraussetzung für die Demokratie oder vielleicht sogar manchmal auch ein Demokratiehemmnis?
Also wenn man sich vorstellt, da gibt es ein Parlament und im Parlament sitzen die Repräsentanten der Bürger. Also das ist schon mal Demokratie pur. Das Parlament bringt ein bestimmtes Gesetz durch das Verfahren durch und dann ist das Gesetz verabschiedet. Und das ist dann sozusagen der Wille des Souveräns, den die Bürokratie dort ausführt. Und von daher ist in der Theorie Bürokratie und Demokratie natürlich absolut kompatibel. Bürokratie ist aber auch kompatibel mit nicht-demokratischen Verhältnissen. Bürokratie gab es in vordemokratischen Verhältnissen in Preußen. Bürokratie gab es in der DDR, garantiert, obwohl sie sich demokratisch nannte, keine Demokratie. Und Bürokratie gibt es heute in Russland, das auch den Namen der Demokratie nicht verdient. Also man kann sagen, Bürokratie ist promiskuitiv. Die legt sich mit jedem ins Bett, beziehungsweise jede Herrschaft braucht einen Verwaltungsstab, der Entscheidungen und Befehle umsetzt. Aber was zur Demokratietauglichkeit der Bürokratie sicherlich beiträgt, ist das Recht der Bürger, der Bürokratie auch wieder selber auf die Finger zu schauen, sie selber zu kontrollieren und sich auch gegen bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Verfahren zu wehren.
Das ist so ein bisschen wie bei der Betonindustrie, die jahrelang geworben hat mit dem Satz, es kommt drauf an, was man draus macht.
Sehr schön, ja.
In der nächsten Folge von Der Rest ist Geschichte geht's um Krebs, eine Krankheit, die Menschen schon seit Jahrtausenden plagt, die aber heute vielfach behandelbar ist.
Das Wort Krebs ist natürlich ein alter Begriff, der kommt nun tatsächlich aus der Antike.
Und am 19. September sind wir live zu sehen und zu hören beim Beats and Bones Festival in Berlin. Wir verschenken übrigens 5x2 Tickets. Schreibt uns einfach eine Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Da lesen wir auch gern Lob, Kritik und eure Themenvorschläge. Vielen Dank an Ute Frevert und Wolfgang Seibel und an Autorin Anja Reinhardt, Redakteurin Monika Dittrich und Regisseur Thomas Ibrahim. Faktencheck Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Florian Twente. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.
Hi, ich bin Sandra Pfister und wenn ihr euch eh für Geschichte interessiert, dann habe ich was für euch. Im Podcast Crashkurs gehen wir zurück in die Geschichte, weil wir Wirtschaft besser verstehen wollen. Wir leben ja in einem Zeitalter der Krisen. Deindustrialisierung, Fachkräftemangel, alles schon mal da gewesen. Und wie haben wir es gelöst? Im Crashkurs lernen wir von dem, was mal war, um es besser zu machen. Denn wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Neue Folgen von Crashkurs gibt's ab sofort in der Deutschlandfunk-App.